Wir haben heute einen weiteren Bibeltext aus dem Matthäusevangelium vor uns. Ich möchte gerade den Zusammenhang herstellen von unserer letzten Bibelarbeit. Wir sind ja stehen geblieben beim Vaterunser, beziehungsweise gestern in der Predigt haben wir uns ja auch mit einer Dämonenaustreibung Jesu beschäftigt. Wenn wir vom Vaterunser ausgehen, dann haben wir im Kapitel 6 neben dem Vaterunser den Hinweis auf die Schätze im Himmel, die wir sammeln sollen, die Warnung vor falschen Sorgen. Kapitel 7, der ungerechte Richter und der Vergleich zur Erhörung unserer Gebete seitens Gottes. Wir haben die Ermutigung zum Gebet, Kapitel 7, Vers 7, folgende, Kapitel 7, Vers 12, der Hinweis auf die goldene Regel, das, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt ihr ihnen auch tun. Die Erwähnung der engen Pforte und der weiten Pforte, es ist schwierig, Jesus nachzufolgen und hat manchmal mit Schwierigkeiten zu tun im täglichen Leben, auch in den Entscheidungen. Vers 15, Warnung vor falschen Propheten, der Hinweis auf den guten Baum, der gute Früchte bringt, und auf den schlechten Baum, der schlechte Früchte bringt. Dann wird hingewiesen, dass es manche gibt, die Herr, Herr sprechen, also Gott als ihren Herrn bezeichnen, aber deren Herr er eigentlich gar nicht ist. Wir lesen dann ab Vers 24 den Hinweis auf das Haus, was auf den Felsen gebaut wird, beziehungsweise das Haus, was auf den Sand gebaut wird. Kapitel 8 und 9 finden wir verschiedene Wunderheilungen Jesu. So erst einmal, wo Jesus einen Aussätzigen heilt, wo der Knecht des Hauptmanns von Kapernaum geheilt wird, wo die Schwiegermutter des Petrus geheilt wird. Es geht dann um die Frage der wahren Jüngerschaft. Wozu muss ich dabei bereit sein und worauf muss ich dann verzichten? Die Heilung des Besessenen. Wir hatten uns gestern etwas damit beschäftigt und darauf geschaut. Dann ein Gichtbrüchiger. Es wird die Frage diskutiert von Seiten der Pharisäer, ob es erlaubt sei, mit den Sündern zu essen, was Jesus ja tut. Dann der Hinweis, wie ist das mit dem alten Wein in neuen Schläuchen. Kapitel 9, Verse 18 bis 26, dann die Heilung der Tochter des Jairus, ab Vers 27 die Heilung von zwei Blinden, beziehungsweise und an Besessenen. Kapitel 10, die Aussendung der Apostel. Kapitel 10, Vers 16, die Verfolgung der Christen. Jesus sagt voraus, dass man auch seine Nachfolger verfolgen wird. Direkt daran schließt sich an die Kosten der Jüngerschaft. Kapitel 11, Jesus lobt den Täufer, also Johannes den Täufer, als sein Vorläufer, Kapitel 2, Vers 20 im selben Kapitel, der Wehespruch über Chorazin und Bethsaida. Und schließlich dann Kapitel 12, Jesus nimmt Stellung zu den Fragen des Sabbats. Es sind verschiedene Heilungen, die Pharisäer, die den Heiligen Geist lästern und wo Jesus dann sagt, diese Sünde wider den Heiligen Geist ist die Sünde, die nicht vergebbar ist. Soweit vielleicht, um den Zusammenhang uns deutlich zu machen. Den heutigen Abschnitt könnten wir überschreiben mit Vertrauen in Gott oder Gottvertrauen in Krankheit oder Gottvertrauen bei Krankheit. Es soll darum gehen, wie Jesus zu Menschen steht, die unter Krankheit leiden und die er heilt. Wir möchten stellvertretend für manche andere Heilungen, die Jesus in seinem Leben auf der Erde getan hat, die ja letztendlich kaum begrenzt sind, denn wir lesen ja nur von Auszügen davon in der Bibel, lesen wir in Kapitel 9, also Matthäus Kapitel 9. Wir wollen uns drei Heilungen anschauen, die Jesus in dieser Zeit gemacht hat, und wollen daraus auch einige Prinzipien erkennen, wie Jesus heute mit Krankheit und Gesundheit umgeht. Aber zuerst also diese drei Heilungen. Zuerst einmal haben wir es mit der Auferweckung einer Toten zu tun, der Tochter des Jairus. Wir beginnen dort in Vers 18. Wir werden dann zwischendrin einige Verse überspringen. Da geht es nämlich darum, dass Jesus eine Frau, hier steht die blutflüssige Frau oder die eben unter einem Blutfluss litt, dass er die geheilt hat. Die werden wir später besprechen. Ich möchte erst dann einem durchgehend die Heilung der Tochter des Jairus besprechen. Also erst einmal Vers 18. Als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam einer von den Vorstehern der Gemeinde, fiel vor ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Zuerst einmal sehen wir hier, das Ganze geschieht, nachdem Jesus nach Kapernaum übergefahren ist. Wir lesen das in Vers 1 bis 8 im selben Kapitel. Jesus stieg eben in das Boot, fuhr zurück in seine Stadt. Wenn wir dann sehen, seine Stadt, das lesen wir an verschiedenen Stellen in dem Matthäusevangelium, das ist eben Kapernaum. Da hat er gewohnt, da hat er sich niedergelassen, nachdem er seine Eltern in Nazareth verlassen hat. Also, diese Heilung findet auch, soweit wir es wissen, in Kapernaum statt. Erst einmal wird hier das hohe Amt des Bittstellers erwähnt. Da steht nämlich, es ist ein Vorsteher der Gemeinde. Gemeinde könnte rein theoretisch auch eine politische Gemeinde mit gemeint sein. Sehr wahrscheinlich, oder wir können sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, ist hier ein jüdischer Gesetzeslehrer gemeint, der gleichzeitig Vorsitzender der Synagogengemeinde gewesen ist. Woraus können wir das schließen? Nun, zum einen können wir das aus der Bezeichnung selbst schließen. Noch mehr können wir das daraus schließen, dass später beschrieben wird, welche Totenklage im Haus der betreffenden Person angestimmt worden war. Denn dieser Vorgang der Totenklage, wie wir sie da lesen, war typisch jüdisch gewesen. Das muss also ein Jude gewesen sein. Und normalerweise wurde mit dem Begriff Vorsteher eben jemand bezeichnet, der, wir könnten sagen, eine Art Gemeindeleiter in der Synagoge gewesen ist. Dieses Amt beinhaltete, dass die Person bestimmt hat, wer am Sabbat gepredigt hat, wer dort aus der Tora vorlesen durfte, also durchaus eine vornehme Stellung. Meistens wurde sie inne gehabt von einem Pharisäer. Also stellen wir uns hier einmal vor, das ist jetzt tatsächlich so, der ist Pharisäer, möglicherweise auch nur einfacher Schriftgelehrter, jedenfalls einer, der herausgehoben ist, einer, auf den man hört, einer, der eine wichtige geistliche Stellung in Kapernaum innehat. Wir merken ja, Jesus hat dann auch mal aus der Bibel vorgelesen in Kapernaum in der Synagoge, als er dort auftritt das erste Mal. Und diejenigen kennen sich also. Es sind nicht vollkommen fremde Leute, die jetzt weit hergereist sind, sondern das ist jemand, den Jesus schon kennt. Jemand, der sicherlich auch daran denken muss, was denken die anderen von mir. Jemand, der in der Stadt bekannt ist, eine wichtige Stellung innehat. Und der wirft sich plötzlich vor Jesus nieder. Und niederwerfen hieß damals meistens nicht nur so auf die Knie niederzugehen, sondern sich ganz in den Staub, in den Dreck zu werfen, sagen, ich bin vollkommen jetzt dir untergeben, also ich habe da nichts mehr zu sagen. Er verstößt, könnten wir vielleicht sagen, ein Stück weit gegen die Etikette. Normalerweise sieht er sich als der höchste geistliche Vertreter in Kapernaum an. Aber darauf schaut er hierbei gar nicht. Wir müssen uns auch vorstellen, ist ja immerhin ein erwachsener Mann, der eben diese wichtige Stellung innehabt. Wie würden wir reagieren, wenn da plötzlich jemand in Knien vor uns liegen würde und uns bitten, bitte helf mir, mein Kind ist gerade gestorben. Und erst einmal würden wir das Problem haben, dass wir normalerweise einen Toten nicht auferwecken können, aber auch da sehen wir, das ist eine totale Unterwerfung. Das ist etwas, da merkt man, dieser Mann ist verzweifelt, der dort zu Jesus kommt. Wir merken, er ist verzweifelt, aber wir merken auch, dieser Mann hat gewisse Probleme gehabt, denn er kommt zu Jesus eigentlich erst, als es nach menschlichem Ermessen schon zu spät ist. Woran kann das liegen? Diese Krankheit, normalerweise Krankheiten sind nicht von einer Minute auf die nächste, sagen hier, zack, krank und schon fällt sie tot um die Tochter, sondern das geht über Stunden, über Tage, vielleicht sogar über Wochen, diese Erkrankung, und sie wird nicht besser. Jetzt könnten wir die Frage stellen, warum kommt er denn eigentlich nicht vorher zu Jesus? Und die Antwort darauf wird wahrscheinlich lauten, dass er, wie alle anderen Schriftgelehrten in Israel eben auch, erstmal skeptisch sind. Was ist das für einer, der da auftritt? Ist der hier wirklich auf dem richtigen Weg? Was nimmt er da für sich in Anspruch? Möglicherweise auch die Wunde ein bisschen wegzuerklären, wie das moderne, rationalistische Menschen auch tun würden. Er sieht sich selbst als viel wichtiger an. Die Pharisäer sind ja welche, die treten Jesus in einer Selbstgerechtigkeit gegenüber. Wir wissen doch eigentlich, wie das Alte Testament zu verstehen ist. Und du, was willst du uns schon sagen? Und hier merken wir, durch eine persönliche Not sind plötzlich die Intellektuellen, Sachen spielen alles keine Rolle. Er als Aushängeschild der Synagoge in Kapernaum, der macht sich keine großen Gedanken mehr. Was könnte das für Auswirkungen geistlicher Art oder theologischer Art? Oder er diskutiert nicht erst mit Jesus lange und sagt, da bist du jetzt wirklich der Messias, zeig mir das mal aus den Schriften, wollen wir mal diskutieren eine Runde, sondern ihm ist das so ein dringendes Anliegen, jetzt zu Jesus zu kommen, dass das plötzlich diese theologischen Streitigkeiten alle unter den Tisch fallen. Aber wir merken, dass er doch einige Hemmungen gehabt hat, weil er eben erst so spät kommt. Denn wenn ihr euch denkt, euer Kind wird krank, ja, was hat er gemacht? Hat erstmal den Arzt gerufen, hat vielleicht dann seine Pharisäerkollegen gerufen, dass die auch nochmal beten und so. Hat alles nicht geholfen, schließlich sie ist tot. Und eigentlich müssen wir sagen, jetzt ist es ja zu spät. Aber wir merken, in dieser Verzweiflung, mein Kind ist tot, da macht er selbst das, was nach menschlichem Verstand vollkommen unmöglich ist, dass er jetzt noch zu Jesus kommt und sagt, also alles hat nicht geholfen, jetzt bist du dran. Also mir bleibt nichts mehr anderes übrig, ich bin total am Ende, jetzt musst du mir helfen. Also wir merken hier auch diese totale Verzweiflung, die eigentlich dahinter steht. Er hebt die Bedeutung Jesu durch sein Niederfall, durch sein Anbeten öffentlich hervor. Wir sehen ja auch danach, dass eine ganze Volksmenge mit dabei ist. Also nicht privat irgendwo nur im Haus. Wir sehen ja, die drängeln sich hinterher durch die Stadt. Da ist dann ja auch die blutflüssige Frau mit dabei, also die Frau, die so krank ist. Und hinterher sehen wir dann den großen Volksauflauf, den es auch gibt im Haus des Jairus. Also wir merken, es ist eine große Volksmenge dabei. Die wollen die Sensation gerne mitbekommen. Und da sehen wir, dass es dann auch ein offizielles Zeugnis, eine offizielle Bankrotterklärung von den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die dieser Vorsitzende der Synagoge, die dieser Pharisäer gehabt hat. Erwartet angesichts des Todes noch die Hilfe Jesu dabei. Wir lesen dann auch im nächsten Vers, Vers 19, und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und dann sehen wir hinterher noch diese ganze große Menge, die da eben sensationsmäßig dabei ist. Es gibt ja ein großes Gedränge von Schaulustigen. Wir müssen uns das so vorstellen, er geht jetzt eben durch die engen Gassen hindurch, hatte ja keine Breiten, brauchte die auch nicht. Es gab ja nicht so Autoverkehr wie heute. Weißgetünchte Häuser, meistens nur ein Stockwerk groß, oben mit einem Flachdach darauf. Die Leute schauen von oben runter, was ist denn das für ein Tumult dort in Kapernaum. Die Leute drängen sich hinter Jesus und vor Jesus. Und da kommt ja jetzt zwischendrin dann noch eine weitere Heilung. Die werden wir jetzt erstmal kurz überspringen, werden ein Stückchen weitergehen, um zu sehen, wie das nur mit der Tochter des Jairus weitergeht. Da lesen wir dann nämlich im Anschluss Vers 23. Und als er in das Haus des Vorstehers kam und sah die Pfeifer und das Getümmel des Volkes, sprach er, also dann spricht er dazu. Erst einmal müssen wir uns da ein kleines Bild von dem machen, was eigentlich stattgefunden hat zu diesem Zeitpunkt. Also da werden erstmal Pfeifer erwähnt. Da stellen wir uns die Frage, was sind denn das für Leute? Also haben die einfach gepfiffen so mit den Fingern im Mund? Nein, das war nicht so. Das waren offizielle Berufsbezeichnungen, könnten wir sagen. Es gab also offiziell bestellte Pfeifer und auch das, was wir manchmal in der Bibel lesen, Klageweiber in jeder Stadt. Und man hatte die Trauer regelrecht hinausgeschrien. Also es ging nicht darum, so still und heimlich da zu trauern oder wie wir das vielleicht noch da und dort mal gesehen haben. Früher auf dem Land gab es das ja immer, dann hat man den Toten aufgebahrt und dann ist man daran vorbeigezogen, nochmal ein letztes Geleit zu geben. Oder heute auch so einen Trauerzug, wenn wir den irgendwo nochmal auf dem ländlichen Gebiet zum Friedhof ziehen sehen, dann sind die alle gemessenen Schritts langsam, leise die Traurigkeit, schweigen natürlich. Man sagt möglichst nichts, ist einem schon peinlich, wenn man nur irgendein Wort laut sagt. Kinder müssen auch schweigen. Dabei total anders in Israel. Da ist ein lautes Geschrei. Und das, was hier ist, ist nicht die Ausnahme, das ist das Normale. Man will den Schmerz herausschreien und weil man das nicht nur alleine tun kann, stellt man noch sozusagen offiziell Leute dafür an. Die werden dafür bezahlt. Und je nach Reichtum war es so, dass man nun mehr Klageweiber oder weniger gehabt hat. Das Minimum auch für einen Arm war mindestens ein Klageweib und mindestens zwei Flötenleute, also die da die Flöten gemacht haben. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind ja in Flöten schrille Töne, laute Töne und die fangen an zu schreien und sagen dann, meistens rufen sie ja den Namen des Verstorbenen, nehmen wir mal an, dieses Mädchen heißt dann vielleicht Claudia oder so, nicht? Und Claudia und so, nicht? Und die ist tot. Und also laut schreien und kreischen, dass man das auf der Straße hören kann, ringsherum und alle Leute wissen, hier ist jetzt Trauer, ne, in dem Haus. Deshalb auch dieses Geschrei, wo Jesus dort schon hineinkommt. Das ist der ganze Hintergrund, den wir uns dabei vorstellen müssen. Deshalb auch viele Leute, die mit daran teilnehmen, die mitsehen wollen, was passiert jetzt bei Jesus oder auch die einfach ihren Schmerz mitbekunden wollen, ihr Mitleid mitbekunden wollen. Und Jesus kommt da mit hinein. Und er spricht, geht hinaus, denn das Mädchen ist nicht tot, sondern er schläft. Und sie verlachten ihn. Also zuerst einmal, Jesus will Ruhe haben. Ihr könnt euch vorstellen, bei diesem Geschrei und Gekreische, da kann Jesus nicht mal mit den Eltern sprechen, auch mit dem Mädchen gar nicht sprechen. Das tut er ja hinterher, indem er sie wieder von den Toten auferweckt. Deshalb schickt er die erstmal alle nach draußen. Zum Teil, auch weil dort Schaulustige dabei sind, die geht das eigentlich gar nicht an, was da im Einzelnen stattfindet, was da im Einzelnen passiert. Geh hinaus, wir könnten auch sagen, Jesus braucht keine bezahlten und geheuchelte Trauer. Die Eltern, die echt traurig sind, das ist was anderes. Aber hier, jemand, der dafür bezahlt wird, naja, die haben zwar auch wild geschrien, aber es war ja keine echte persönliche Trauer. Wir könnten sagen, die haben ja sogar noch ein Geschäft gemacht, nicht? Froh, endlich mal jemand wieder tot, hier gibt es etwas in die Kassen und so. Und dann mal ein paar Tage schreien und flöten und dann können wir danach wieder in Urlaub fahren oder so, nicht? Also deshalb, eine echte Trauer war in dieser Weise ja von den bezahlten Trauergästen hier gar nicht zu erwarten und deshalb, Jesus will dem ein Ende setzen dabei. Jetzt ist die Frage, und das ist ja erstaunt uns hier, da sagt Jesus, die schläft ja gar nicht, das Mädchen. Ich meine, die ist ja gar nicht tot, sondern sie schläft, sagt er, Entschuldigung. Ja. Also er sagt, sie ist nicht tot, sondern sie schläft. Und da stellen wir uns die Frage, ja, irrt denn sich Jesus erst einmal? Können wir sagen, Punkt 1, entweder Jesus irrt sich nicht, die ist tatsächlich tot. Ja, aber das wird uns nirgends, Entschuldigung. Nein, jetzt komme ich hier durcheinander, ne? Also, nein, jetzt können wir sagen, also erstens, die ist nicht wirklich tot, sondern die hat irgendeine Krankheit, ist ins Koma gefallen oder sie schläft wortwörtlich, im wortwörtlichen Sinne. Wäre möglich. Allerdings wird uns ja hier durchaus erwähnt, vorher, dass die tot ist. Jesus sagt nichts dagegen. Wir lesen auch in den Parallelstellen, dass die tatsächlich tot ist. Da wird nämlich noch genau erklärt, dass sie erstmal schwer krank ist und dann in der Zwischenzeit stirbt und dann Jesus dort hinkommt. Und wir müssen davon ausgehen, dass die wahrscheinlich wirklich tot gewesen ist. Innerhalb Israels hat man so dann von 24, innerhalb von 24 Stunden die Leute begraben. Also das musste jetzt zack, zack gehen, weil die Leute verwesen ja wesentlich schneller bei der großen Hitze dort. Und dann, Jesus kommt jetzt dazu. Was wäre eine andere Möglichkeit? Ich denke, eine Möglichkeit, die darin besteht, wäre ein Euphemismus. So nennt man das sprachlich und sagt dann einfach etwas Schlechtes gut benennen. Eu heißt eben gut und also etwas Schlechtes gut benennen. Das tun wir ja manchmal auch. Wir scheuen uns ja auch davor zu sagen, dass jemand gestorben ist. Wir sagen vielleicht, der hat ins Gras gebissen oder er sieht die Radieschen jetzt von unten an oder irgendwie so etwas und drücken dabei eben nicht aus, dass er einfach tot ist. Nicht? Und wir kennen ja ähnliche Ausdrücke tatsächlich auch im Zusammenhang mit Schlafen. Nicht? Also da kennen wir zum Beispiel, der ist entschlafen oder so etwas. Und da meinen wir nichts anderes mit, nicht, dass der jetzt wirklich schläft, sondern dass der tatsächlich vollkommen tot ist. Und im damaligen Griechisch zumindest, da gab es diese Bezeichnungen auch. Da gab es nämlich zwei verschiedene Ausdrücke für tot und der eine dieser Ausdrücke, der bedeutete ausschließlich tot. Der andere Ausdruck, der hier genommen wird, das bedeutet auch so viel wie Totenruhe oder entschlafen sein oder eingeschlafen sein. Also ähnlich wie wir das auch im Deutschen kennen, wo wir den Ausdruck Schlaf nicht nur benutzen für jemanden, der wirklich schläft, sondern manchmal auch für jemanden, der gestorben ist. Also Jesus irrt sich hier nicht, er muss das Mädchen nicht erst noch untersuchen. Es wäre möglich, dass Jesus einfach einen damals gebräuchlichen Ausdruck benutzt, den man aber in beiderlei Hinsicht verstehen kann. Also sowohl verstehen kann tot, als auch verstehen kann für also schlafend einfach nur. Es wäre auch noch eine, bitte? Ja, das wäre die Möglichkeit, weil sie vielleicht erwarten, dass Jesus, wenn es verschiedene Ausdrücke gibt, den Ausdruck benutzt, der einwandfrei sagt, sie ist tot. Das wäre eine Möglichkeit. Das, was ich hierfür noch das Wahrscheinlichste halte an dieser Stelle, ist, dass es sich auch nicht um einen einfachen Euphemismus handelt, sondern dass einfach dadurch zum Ausdruck gebracht werden soll, für Gott ist der Tod nichts Endgültiges. Für Gott ist das ähnlich, wenn jemand tot ist, wie für uns, wenn jemand schläft. Wir merken das ja auch nachher. Wenn jemand schläft, wir können ihn rütteln und schütteln, der wird wieder wach und dann ist er sozusagen wieder bei den Lebenden, nicht? Und also aufnahmefähig, ansprechbar. Und so ähnlich, dass hier auch gesagt wird, für die Macht Gottes ist eben jemand, der tot ist, nicht, das ist nicht schlimmer als für uns, wenn jemand schläft, dass da der Vergleich gezogen werden soll. Und das erklärt dann auch noch besser, warum die Leute jetzt lachen. Sie lachen Jesus aus, weil sie meinen, der irrt sich ja. Das ist ja totaler Irrtum. Wie kommt er darauf, dass hier jemand schläft? Wir wissen doch alle, dieses Mädchen ist tatsächlich tot. Also sie lachen ihn aus. Das wäre eine Möglichkeit dabei. Hundertprozentig, warum er das sagt, das wird uns natürlich nicht gesagt. Vielleicht will er den Leuten auch einfach bloß ein Rätsel aufgeben und sagen und sie jetzt dazu bringen, dass sie darüber nachdenken. Ich halte es für das Wahrscheinlichste, dass dieser Aspekt ist, zu sagen, er will die Macht herauskehren, die er über den Tod hat. Ja. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, genau, dass sie von sich aus eben sozusagen diesen Irrtum da Jesus unterschieben. Ja, ganz genau, bitte. Ja, sind... Ja, genau. Ja. Ja, wobei wir sehen müssen, dass bei einer Parallele, wenn wir die Auferweckung des Lazarus sehen, da kommt eine ganz ähnliche Aussage, wo Jesus eben auch vom Schlafen spricht und damit eigentlich den Tod meint. Also und da ist einwandfrei, da wird ja schon gesagt, sondern der riecht schon, nicht? Also der ist schon da im Grab drin, also da ist es wirklich dann tot. Von daher, wenn wir jetzt diese Parallele sehen, tatsächlich für Jesus ist der Tod nichts Endgültiges. Der Tod hat so einen Aspekt von Schlaf. Deshalb, ich habe nicht so sehr den Eindruck, dass es sich hier tatsächlich um entweder Scheintod oder Koma oder so etwas handelt, sondern dass es tatsächlich tot ist. Die Leute haben das auch nachgeprüft, deshalb dieses Lachen dabei. Und dass sie, dass Jesus aber sozusagen sagen will, er hat Macht über Leben und Tod. Und deshalb auch mit diesem Begriff sozusagen sagt, das ist eine Totenruhe jetzt, aber ich kann darauf auch die Leute auferwecken. Wie gesagt, bei dem Fall beim Lazarus, da haben wir es vollkommen klar. Also der ist schon längere Zeit tot. Jesus muss ja erst noch dorthin wandern und so. Und die sagen dann eben, geh gar nicht mehr ins Grab hinein und so. Und da merken wir das ziemlich eindeutig. Ja. Dass für Jesus der Tod nicht die letzte Grenze ist, sozusagen. Nicht? Ja. Ja, genau. Jesus hat ja Hebräisch gesprochen. Wir können allerdings bloß auf den Text zurückgreifen, den wir hier haben. Und wir gehen davon aus, dass Gott in seiner Inspiration das so uns überliefert hat, dass es uns ziemlich genau das wiedergibt, was Jesus auch gesagt hat. Und deshalb würde ich davon ausgehen, dass hier wir diesen Schluss durchaus ziehen können. Darüber hinaus müssen wir sagen, das, was im Griechischen vorhanden ist, gibt es ebenfalls im Ägyptischen, also auch in Ägyptischen, auch in anderen orientalischen Sprachen hat es diesen Vergleich zwischen Schlaf und zwischen Tod durchaus gegeben. Also das ist nicht typisch nur für Deutschland, auch nicht typisch nur für Griechenland. Das gab es ebenfalls auch in anderen Regionen und Sprachen in der Umgebung. Nur natürlich kann ich jetzt nicht auf das hebräische Wort direkt zurückgreifen, weil ich nicht weiß, welches hebräische Wort Jesus dort benutzt hat oder möglicherweise auch aramäisches Wort, sondern ich kann hier nur auf das Griechische zurückgreifen, sage das aber stellvertretend, habe deshalb ja auch hingewiesen auf das, was wir im Deutschen haben. Im Deutschen haben wir diesen Vergleich, den gab es in griechischen Sprache und das gab es auch im hebräischen bzw. aramäischen, also diesen Vergleich. Ja, aber sonst ist natürlich richtig, dass wir immer im Kopf haben müssen, dass Jesus wahrscheinlich aramäisch gesprochen hat. Auch nicht hebräisch, sondern aramäisch. Das war damals in Israel die Umgangssprache gewesen. Nun, jedenfalls Jesus sagt, dieses Mädchen schläft. Wir wissen als Sohn Gottes, da weiß er, was mit dem Mädchen genau los ist. Wir sehen ja hinterher, spricht er das ja auch direkt an. Er ist nicht überrascht von der Diagnose, wie er das Mädchen vorfindet, auch wenn er in den Raum hinterher hineingeht. Das lesen wir nun auch, Kapitel 9, Vers 25. Als aber das Volk hinausgetrieben war, ging er hinein, ergriff sie bei der Hand, da stand das Mädchen auf. Ob Jesus hier noch irgendetwas zu dem Mädchen gesagt hat, das wird uns hier nicht im Einzelnen überliefert. Auch ob er dort eine große Show abgezogen hat, das können wir eher sagen, findet nicht statt, sondern es scheint ganz selbstverständlich zu sein, so wie jemand, der tatsächlich schläft, den man etwas rütteln kann oder an der Hand fassen kann, aufzieht und schon ist derjenige wieder bei Bewusstsein, ist lebendig, man kann mit dieser Person sprechen und dann sehen wir ja, und diese Kunde erscholl hinaus durch das ganze Land oder durch dieses ganze Land. Wir sehen hier, Jesus hat seine Macht über Leben und Tod. Das ist für ihn gar kein Problem. Er beweist es hier an einer Stelle einmal wieder mehr, wie wir ja verschiedene Totenauferweckungen auch in der Wirksamkeit Jesu kennen. Die Verbreitung der Nachricht von dieser Auferweckung vom Tod verbreitet sich relativ rasch. Wir könnten sagen, hierhinter steckt ja auch etwas von der Verheißung aus dem Psalm, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Hier ist dann tatsächlich auch der Preis der Kraft Gottes, die weiter vorangetragen wird. Eine Sensationsmeldung, auf die die Leute natürlich lüstern warten. Wir könnten sagen, so die Sensationspresse wie der Bild-Zeitung, da stände das wahrscheinlich auch groß drin, wenn gerade ein Journalist in der Nähe wäre, was Jesus da gerade getan hat. Die Menschen sind fasziniert, sie sind hoffnungsvoll, insbesondere auch für ähnliche Krankheitsfälle, von denen sie selbst betroffen sind. Und wir merken ja, der Ansturm auf das Haus Jesu, auf die Predigtstätten Jesu wird immer stärker. Die Leute wollen von ihm eben auch diese Heilung erfahren. Allerdings, das merken wir auch, die hartgesottenen Skeptiker, zu denen beispielsweise die Pharisäer gehörten, die lassen sich von dem auch nicht überzeugen. Bei Lazarus lesen wir später, dass sie versuchten, Lazarus wieder umzubringen, damit eben dieser unliebsame Zeuge einer Heilung Jesu aus der Welt geschafft wird. Bei anderen, da finden wir ebenfalls so, dass sie die Leute bedrohen oder dass sie alternative Deutungen vorbringen. Eine der beliebten war dann ja, dass sie eben sagen, na Jesus, der treibt die Dämonen durch den Beelzebub aus oder er hat die Kraft vom Teufel oder so etwas. Also sie versuchen das wegzuerklären. Und so müssen wir auch heute davon ausgehen, dass Menschen, mit denen wir zusammentreffen, die sagen, ja wenn Gott sich mir zeigen würde, wenn ich das erleben würde, dann würde ich glauben. Dass das meistens ein vollkommener Trugschluss ist. Wir sehen das in der Bibel an zahlreichen Beispielen, wo die Leute zwar gerne die Heilung in Anspruch nehmen, aber deshalb nicht automatisch gläubig werden. Also ich erinnere mich an verschiedene Fälle. Eine Zeit habe ich in einem Altenheim gearbeitet. Da war dann ein älterer Mann, der hatte im Zweiten Weltkrieg noch so mitgekämpft. Und da hat er mir erzählt, ja, also früher tatsächlich, da hat er mal sowas erlebt. Da war so ein Angriff der Briten gewesen. Er war da so auf freiem Feld und die haben dann auf ihn geschossen. Und seine Kameraden so rechts und links davon wurden einige erschossen. Und er hat dann noch im letzten Moment da so gebetet, also Herr Jesus, wenn du mich hier bewahrst, dann will ich an dich glauben und so. Und dann schließlich waren die vorbei, die Flugzeuge. Er steht auf, ist ihm nichts passiert. Er geht dann zu seinen Kameraden zurück und schließlich hat er wieder vergessen. Nichts mehr davon im Kopf gehabt, bis zu dem Alter, wo ich dann halt mit ihm gesprochen habe dort. Und ein typisches Zeichen dafür, Leute erleben tolle Sachen, wunderbare Sachen und wenig später ist das Ganze vergessen. Und man schreibt es einfach seinem Glück zu. Na, mal Glück gehabt dabei, nicht, davon gekommen und dann ist alles vorbei. Manche Leute, die sowas gesagt haben, die habe ich auch schon gefragt, ja, was wollen Sie denn jetzt besonders erleben? Was soll denn passieren, damit Sie wirklich überzeugt werden würden? Würde Sie überzeugen, wenn Sie jetzt nach draußen gehen, Sie hören eine Stimme vom Himmel und so. Aber ein echter Skeptiker, was würde der tun? Der würde sagen, Halluzination oder Einbildung, weil ich jetzt das so stark erwartet habe. Oder vielleicht hat der Michael Kotsch hier auf dem Dach einen Lautsprecher installiert, nur damit ich jetzt hinterher in seine Gemeinde komme oder so etwas. Und da spricht er jetzt mit dem Mikrofon durch, nicht? Oder was weiß ich, vielleicht über den Wolken, kann man jetzt nicht genau sehen, ein Flugzeug, und da baut ein Megafon runter, oder was weiß ich, nicht? Oder innere Stimme, meinetwegen Funkkontakt durch irgendeine Blombe in dem Zahn, die jetzt gerade so eine Sendeempfang ist, oder was weiß ich. Wenn ein Skeptiker das nicht will, dann kann dir passieren, was du willst. Dir kann neben dir ein Blitz einschlagen und du bleibst am Leben. Dann trotzdem sein doch, oh, da Glück gehabt. Das war jetzt irgendwie eine elektrostatische Aufladung, vielleicht direkt eine Wasserader daneben mir im Boden und deshalb hat ein Blitz da eingeschlagen. Wenn du willst, kannst du alles weg erklären. Da könntest du auch meinetwegen die Offenbarung auf dem Sinai weg erklären lassen. Naja, schweres Gewitter und was weiß ich, Kugelblitz und so und deshalb das Licht da und die Tiere, die dann tot umfallen, die darauf klettern wollen. Du kannst immer irgendetwas erklären. Und hier kann man natürlich auch erklären, naja, Jesus war ein guter Heilkundiger, der hat das irgendwo gelernt, was weiß ich. Der wusste jetzt, was das für eine Krankheit war und die war halt tatsächlich gar nicht richtig tot, sondern die war eben nur krank gewesen und er hat jetzt die richtige Pille gegeben und dann ist die wieder gesund geworden. Ja, aber das alles lesen wir eben nicht da, sondern tatsächlich wir lesen da, es ist ein Wunder. Es ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Aber dafür muss ich bereit sein, das überhaupt erstmal zu akzeptieren. Denn wenn ich nicht will, dann kann selbst Gott vor mir stehen und sagen, also hier bin ich. Dann sage ich, nee, glaube ich nicht dran. Das hier ist eine Holographie oder was weiß ich, moderne Technik. Nicht? Oder ich spinne im Kopf, ich habe so wenig getrunken heute oder gegessen oder jetzt bin ich krank, muss mich... Also wenn du nicht willst, kann alles passieren und du lässt dich nicht überzeugen. Ich muss generell dafür bereit sein. Das ist natürlich eine Grundlage. Und da sehen wir, und die Leute reagieren darauf, verbreiten das. Und obwohl wir ja lesen, dass Jesus immer wieder die Leute ermahnt, redet nicht davon, denn er will nicht als Wunderheiler verehrt werden, sondern sie wollen, Gott will, dass, oder Jesus will, dass sie sehen, dass er sie von Sünde befreien will. Nun, wir kommen zur zweiten Heilung. Die ist sozusagen, währenddem Jesus dort zu der einen Heilung geht. Stellen wir uns mal vor, die Situation. Jesus wird jetzt dringend gerufen. Da ist jemand in seiner höchsten Not. Er fällt vor Jesus nieder. Jesus könnte sich geehrt fühlen vor diesem hohen Würdenträger der Stadt, in der er lebt. Er kann jetzt endlich den Leuten ringsherum beweisen, dass es keine Grenzen für seine Macht gibt. Die Leute drängen schon, die wollen jetzt sehen, was da los ist. Ne? Also er wird schon dabei ordentlich gepusht. Ja? Und dann lesen wir, dann kommt plötzlich da eine Frau dazu. Vers 20. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Wir müssen sehen, Jesus in diesem Moment, das sind viele Leute, die um ihn herum drängen. Denn wir sehen, das ist nur eine große Volksmasse, die da hinterher hineinkommt. Das heißt, rechts und links drängen die sich von ihnen und hinten kommt eine Frau und fasst ihn an. Jetzt können wir uns die Frage stellen, warum tut sie denn das? Warum wartet sie nicht einen anderen Zeitpunkt ab? Jesus ist fertig mit der Totenheilung, danach kann er ja zu ihr noch kommen. Das liegt an der Art und Weise ihrer Erkrankung. Denn ihre Erkrankung hat nach dem Alten Testament sie vollkommen unrein gemacht. Wir lesen 3. Mose 15 ab Vers 25. 3. Mose 15 ab Vers 25, das lässt uns die Situation der Frau etwas näher vor Augen kommen. 3. Mose 15. Ich lese ab Vers 25. Wenn aber eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit, also das heißt außerhalb der Periode, oder über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit. So soll sie auch da unrein sein. Jedes Lager, worauf sie liegt, die ganze Zeit ihres Blutflusses, soll gelten wie ein Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit, also zur gewöhnlichen Zeit der Periode. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein, wie bei der Unreinheit ihrer gewöhnlichen Zeit. Wer davon etwas anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und als unrein sein bis zum Abend. Wird sie aber rein und so weiter und so weiter, also wenn das hinterher mal aufhört, dann ist wieder in Ordnung. Das heißt, wir müssen vorstellen, diese Frau war jetzt, wir lesen seit 12 Jahren, ausgeschlossen aus der normalen Gemeinschaft der Stadt. Wenn sie jetzt offiziell sich zu Jesus gewandt hätte, sie wäre fortgewiesen worden wie jemand, der Aussatz, der Lepra oder so etwas gehabt hat. Denn wir müssen uns vorstellen, für die Juden war Reinheit das Höchste. Diese Frau durfte seit 12 Jahren nicht in die Synagoge gehen, in den Tempel schon gar nicht. Denn wenn du unrein bist, darfst du da nicht hineingehen. Sie durfte auch praktisch kaum Gäste empfangen. Stell dir vor, du hast jetzt einen Gast, bietest du einen Stuhl an, der setzt sich drauf, zack, unrein. Jetzt muss er erstmal nach draußen gehen, alles waschen, darf nicht mehr in den Gottesdienst gehen, darf nicht mehr am Gebet teilnehmen. Der darf auch keinen anderen berühren, weil der ja unrein ist. Wenn der einen anderen berührt, wird der auch wieder unrein. Vor, die drängt sich jetzt hier unverschämterweise mitten in diese Menschenmenge hinein. Von allen möglichen Leuten wird die berührt und die werden alle unrein dabei, nach jüdischer Auffassung davon, alttestamentlich belegt. Das heißt also, das war eine ganz tragische Sache für diese Frau, ihre Krankheit. Das war nicht nur irgendwie mühsam, dass sie immer mit einer Binde rumlaufen musste, sondern das war eben tatsächlich ein Ausschluss aus dem öffentlichen und aus dem religiösen Leben. Und hätte es nicht solch ein Gedränge gegeben, die Leute hätten wahrscheinlich gerufen, weg da hier, denn die kannten diese Frau, sie kam ja scheinbar aus dem Ort, die kannten das nur, die hatten jetzt daran gedacht, wir wollen die Sensation sehen, drängen sich der Mann, bemerken diese Frau gar nicht, denn Frauen hatten damals ja alle hier so eben ihr Kopftuch auf und so, sahen dann von außen erstmal ähnlich aus. Und dann greift sie Jesus von hinten an, macht ihn damit eigentlich ja unrein, nach jüdischem Gesetz zumindest, und sie tut das sehr wahrscheinlich, weil sie Angst hat, Jesus so offiziell anzusprechen. Jesus so offiziell in ihrer Unreinheit zu sprechen, Angst vor der Bevölkerung und Angst vor der möglicherweise ablehnenden Haltung eben Jesu selbst. Der hätte ja auch sagen können, Frau, lass mich in Ruhe, rühr mich bloß nicht an, ich habe mit dir nichts zu schaffen, du bist unrein, das ist vielleicht eine Strafe Gottes, lass mich in Ruhe dabei. Das hat sie hier nicht. Sie kommt von hinten an Jesus heran, fasst ihn, wie wir dort lesen, an dem Saum seines Kleides, wird dort gesagt. Dieser Saum des Kleides, das ist ein Hinweis auf die sogenannten Quasten, die es an den Kleidern der jüdischen Männer geben musste. Wiederum Altes Testament, 4. Mose 15, Vers 37. Wir sehen, wir müssen das Alte Testament ein bisschen kennen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. 4. Mose 15, Vers 37. 15, 37. Und der Herr sprach zu Mose, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an den Quasten an die Zipfel tun. Und dazu sollen die Quasten noch dienen, so oft ihr sie anseht, sollt ihr an den Geboten des Herrn denken und sie tun. Und so weiter und so weiter. Also hier sehen wir, das sind diese, manche Bibelübersetzer übersetzen dort auch Quasten an den Kleidern. Das sind also so eine Art Troddeln, so Fäden, so lange Fäden, unten blau gefärbt. Stellen wir uns also vor, Jesus mit einem langen weißen, beziehungsweise so etwas bräunlich-grauen Gewand. Man hatte es ja nicht ganz weiß färben können zur damaligen Zeit. Und dann unten so blau gefärbte Troddeln, Fäden daran. Und an diese Fäden, da greift sie. Normalerweise in dem Gedränge würde das kaum jemand merken. In der Parallelstelle im Markus-Evangelium lesen wir, Jesus merkt das. Es wird dann ja auch hingewiesen, Jesus dreht sich jetzt um. Bei uns im Matthäus-Evangelium, daran hält sie fest. Das, was wir hier nebenbei kennenlernen, ist, dass Jesus durchaus ein gesetzestreuer Jude gewesen war. Wir merken das ja, er sagt, dass er das alttestamentliche Gebot erfüllt hat in der Bergpredigt. Und hier merken wir tatsächlich, es ist erfüllt. Hier ist ja keine Regel der Rabbiner, sondern hier ist eine Regel des Alten Testaments. Die greift Jesus auf und praktiziert sie auch. Denn hätte er diese Fäden nicht gehabt, hätte die Frau natürlich auch nicht dran greifen können. Das wird uns hier sozusagen nebenbei mit erzählt. Dann lesen wir in Vers 21, denn sie sprach bei sich selbst, könnte ich auch nur sein Gewand berühren, so würde ich gesund werden. Wir könnten einerseits der Frau vorwerfen und können sagen, ihr, du bist ja abergläubig hier. Ne? Also stellt euch vor, da ist jetzt ein bekannter Arzt und wenn der jetzt eine Diagnose stellt, dann okay, kann euch geholfen werden. Würdet ihr glauben, nur dass ihr hier den Rockzipfel von ihm anfasst, dass ihr dann auch gesund werdet? Eigentlich ein bisschen Aberglaube, nicht? Naja, wir müssen zugeben, diesen Aberglauben gibt es ja auch an anderen Stellen der Bibel so ein bisschen. Zum Beispiel denkt an die Schlange, die da aufgerichtet wird in der Wüste, nicht? Wer sie anschaut, der wird gesund. oder an die Schweißtücher der Apostel, nicht? Wo die Leute mit geheilt werden, in der Apostelgeschichte und so etwas. Das gibt es da und dort. Ich denke, dass diese Stellen nicht fördern wollen, dass wir tatsächlich irgendein Aberglauben machen. Man hat das ja in der katholischen Kirche hinterher aufgenommen und sehr übersteigert. Man hat ein System daraus gemacht, obwohl wir nirgends den Auftrag dazu lesen, dass wir das tun sollen. Da gibt es dann die Reliquien. Ne? Ich wollte dann die Reliquien, das heißt Überreste der Heiligen, also vorbildlicher gläubiger Personen, wenn wir davon etwas haben, dann kommt etwas von ihrem Heiligsein auch auf uns. Naja, und wenn wir ganz ehrlich sind, so ganz fremd ist uns das ja doch auch nicht, oder? Also, da erinnere ich mich, da gab es doch vor ein paar Jahren im Idea Spektrum so einen Wettbewerb und der Hauptpreis davon war ein Abendessen mit Peter Hane. Ja. Ja, und ich meine, immerhin, das hat viele motiviert zu sagen, da will ich mitmachen, ich will mal mit Peter Hane zu Abend essen. Da stand nicht mal, was es gegeben hat zum Abendessen, ne? Aber schon allein nur bei diesem bekannten Fernsehmoderator zu sein, da färbt doch etwas auf mich ab, oder? Oder die Leute, die dann irgendwann einmal einen bekannten Politiker treffen und jetzt gleich ein Foto machen, ne? Hier zu sehen, oh, ich war bei dem gewesen und der war bei mir und ich gehöre zu dem zusammen. Und es färbt irgendwie etwas ab. Oder stellt euch vor, wie die Leute Zehntausende von Mark ausgeben, um vielleicht, was weiß ich, das letzte verschwitzte Hemd von Elvis Presley zu kaufen oder so. Weil sie den Eindruck haben, oder was weiß ich, da eine Ansichtskarte oder ein Füller oder ein Bleistift, den er in meiner Hand gehabt hat oder so. Weil sie den Eindruck haben, wenn ich das habe, dann ist ein Stück von dieser Person auch bei mir. Und so ein bisschen als Christen haben wir das manchmal ja auch. Ich meine, stellt euch mal vor, in dem Nachbarort, wo ihr seid, da käme jetzt Billy Graham vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr ihn mögt oder nicht, aber nehmen wir mal an, ihr mögt ihn. Oder sonst nehmt irgendeinen anderen eurer Helden, dann die ihr kennt, meinetwegen. Und dann ist er in der Nachbarort. Jetzt stelle ich euch mal die erste Frage. Würdet ihr dort zur Bibelstunde hingehen? Die meisten von euch würden wahrscheinlich, wenn sie ganz ehrlich sind, würden sagen, ja, da gehe ich hin. Jetzt stellt euch mal vor, da ist Pastor XY, der im Nachbarort ist. Der hält da seine Bibelstunde im Nachbarort. Selbst wenn du es weißt, nehmen wir mal an, dir sagt jemand, das Pastor XY, der wohnt da regelmäßig, der wohnt da ja, der hält regelmäßig seine Bibelstunde da. Würdest du dann auch dahin gehen? Ja, ist ja Unsinn, klar nicht. Da müsste ich ja alle Gottesdienste besuchen, die ja Umgebung sind. Von da sind ja immer irgendwelche, nicht? Ja nicht? Da müssen wir uns fragen, ja warum? Weil wir davon ausgehen, dass irgendwie etwas von dieser Segen, dieser Person auf uns auffließt, wenn wir da in der Nähe sind. Ich meine, wenn ihr manche Predigten von Billy Graham anschaut, dann müsst ihr sagen, tja, also die sind relativ normal, das hätte unser Pastor vielleicht genauso predigen können, nicht? Aber unser Pastor ist halt nicht Billy Graham oder was weiß ich, Bill Hybels oder Hudson Taylor, der ist zwar schon tot, aber so irgendwie eine bekannte Person, nicht? Ja, also da müssen wir sehen, wir haben das so ein bisschen in uns drin ja auch. Nicht? Heute Morgen, als ich im Radio gehört habe, bis ich hergefahren bin, da waren gerade Nachrichten, da wurde gesagt, irgendwie so ein ostdeutscher Ort, da kommt jetzt der Bundeskanzler heute Morgen hin. Da wurden die Leute interviewt, ob sie da hingehen wollen. Und die meisten eben, naja, also schon hingehen, nicht? Und so, mal anhören, was er zu sagen hat. Also ist bei einer bekannten Person. Und so ähnlich ist das hier auch. Also das müssen wir jetzt nachempfinden. Sie weiß hier eine ganz besondere Person, viele sind gesund geworden, da will ich auch hingehen. Und mit der starken Hoffnung, schon allein nur die Nähe, wenn ich nur in die Nähe komme, das färbt etwas auf mich ab und gibt mir Heilung davon. Also, soweit dabei. Dann verlesen wir Vers 22. Vers 22, da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen und die Frau wurde gesund zur selben Stunde. Jetzt sind da mehrere Punkte, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken sollen. Das erste ist nämlich schon, dass wir darin sehen, Jesus blieb stehen und sah sich um. Das finde ich eine ganz spannende Sache. Und zwar nicht nur, weil er sich irgendwie umsieht, sondern wir müssen ja den ganzen Hintergrund sehen. Er wird jetzt dringend gebeten. Da müssen wir uns vorstellen, vor ihm läuft direkt hier der Vater der toten Tochter. Und der hat es jetzt eilig. Der will ja noch seine letzte Hoffnung umsetzen. Jede Minute, ja, ist für ihn kostbar, wenn sie gerade erst gestorben ist. Und da sind die Leute, die drängen Jesus dazu. Aber Jesus lässt sich von Gott gebrauchen, weil er sieht, diese Frau ist jetzt von Gott in seinen Weg gestellt. Er kümmert sich scheinbar um die anderen gar nicht mehr. Er wendet sich nur dieser Frau zu, spricht nur allein in dieser Frau. Die anderen Leute stehen ringsherum, werden ungeduldig, scharren mit den Füßen oder was weiß ich. Und Jesus kümmert sich nur um diese Frau. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie ist es bei uns manchmal? Da sind wir im Getriebe des Tages, haben fest unsere eigenen Pläne, möglicherweise auch die Pläne Gottes, was wir anstreben. Und dann kommt irgendjemand und das ärgert uns eigentlich. Der schmeißt unsere Pläne durcheinander. Oder wir haben jetzt unseren ganzen Arbeitstag hinter uns, jetzt will ich am Abend doch mal meine Beine hochlegen. Und jetzt kommt mein Nachbar und will mit mir gerade über den Glauben sprechen. Also hier, kannst du dir einen Termin geben lassen, Terminplaner rausholen. Also nächste Woche 19.30 Uhr bis 19.45 Uhr, da habe ich noch einen Termin frei. Danach kommt, was weiß ich, Sportschau oder so etwas, dann geht das nicht mehr. Und dann kannst du kommen. Ja, das macht Jesus hier gar nicht. Er ist einem Gedränge, die Leute machen ihm Panik dabei und trotzdem nimmt er sich Zeit für diese Frau. Also das finde ich schon mal ganz erstaunlich und Herausforderung für uns, nämlich die Ohren offen zu haben, wo Gott uns gebrauchen will, in welcher Situation. Manches Mal, manchmal, wir sind im Stress, fahren irgendwo mit dem Auto hin. Da ist ein Anhalter. Jetzt die Frage, ja, lassen wir uns von Gott gebrauchen? Sind wir innerlich so offen, dass, wenn der Heilige Geist uns das zeigt, dass wir den tatsächlich auch mitnehmen mit dem Sprechern? Oder wenn eben unser Nachbar, der steht dann irgendwo da, so hängt man in seiner Wäsche auf und wir gehen daran vorbei und irgendwie merken wir, der ist jetzt gerade, der könnte jetzt ein Gespräch gebrauchen. Jetzt hat er Zeit, jetzt ist er offen. Sind wir bereit, die Zeit zu nehmen oder eben nicht, weil unsere Pläne das durchkreuzt? Jesus tut es hier an dieser Stelle. Nun, dann weiter. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Dieses mit dem Glauben ist ja eine etwas schwierige Sache manchmal, nicht? Und zwar einfach insofern, weil wir teilweise falsche Vorstellungen von der Frage vom Glauben haben. Wir haben manchmal den Eindruck also, wenn ich jetzt umso stärker glaube, umso besser wirkt das Ganze. Und Glauben, meinen wir, häufig hängt mit Einbildungskraft zu tun. Also das gibt es so nicht, wenn ich mir jetzt ganz stark einbilde, ich bin jetzt gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, dann bin ich auch gesund. Aber in der Bibel hat Glauben nichts mit Einbildungskraft zu tun. Glauben, wie manche moderne Bibelübersetzer das auch übersetzen, hat mit Vertrauen zu tun. Und das, was wir auch interessanterweise merken, wenn Glaube wirklich mit Intensität der Einbildungskraft zu tun hätte, erstmal müssen wir sagen, dann ist es ja eine Tat des Menschen, die gesund macht. Zweitens müssen wir sagen, wo sind denn dann diejenigen, die zu Jesus gekommen sind und nicht geheilt worden sind, weil ihre Intensität nicht stark genug war? Oder wir müssen ja sagen, kommen die 10 Aussätzigen dazu, die glauben dann auch, gehen dann ja hin. Warum wird der eine denn nicht schneller gesund und der andere langsamer gesund? Denn die müssen ja eine unterschiedlich starke Einbildungskraft haben. Die anderen bilden sich ja sehr stark ein, die anderen weniger stark. Dann müsste das ja eigentlich abhängig auch davon sein. Die einen werden halb gesund, die anderen werden nach und nach gesund, die anderen werden plötzlich gesund, die anderen werden gar nicht gesund. Aber das gibt es gar nicht. Die Leute sagen, Jesus, ich glaube, und Jesus sagt nicht mal zurück, ja, das stimmt ja gar nicht, ich habe in dein Herz hineingeschaut, da ist noch Zweifel drin. Hätte Jesus ja sagen können, er weiß das ja. Tut er nirgends. Sondern er begnügt sich einfach mit dem, was die Leute äußerlich sagen. Erinnern wir uns sogar an die Aussage wenige Zeit vorher, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ne? Selbst da. Also ich innerlich habe voller Zweifel, aber ich will eigentlich glauben. Und das ist das Entscheidende. Glaube hat nichts damit zu tun, zu sagen, wir werden erst geheilt, wenn wir uns das ganz stark einbilden. Wir glauben erst an Gott, wenn wir uns das ganz stark einbilden. Ja, Gott ist wirklich da. Er ist wirklich da. Ja, wenn es daran hinge, nur zu sagen, ich bin mir ganz sicher, dann müsste der Teufel der größte Christ sein. Ja, warum? Weil der ist sich hundertprozentig sicher, der hat ja schon mit Gott gesprochen, wie wir lesen, Hiob und so weiter. Der muss ja gar nicht mehr glauben, der muss sich das nicht einbilden, für den ist das eine Tatsache. Und da müssen wir manchmal sehen, wenn wir mit Leuten sprechen, die sagen, ja, ich kann das so nicht glauben, dann meinen sie in Wirklichkeit, ich kann mir das nicht so stark einbilden, ich habe immer noch gewisse Bedenken. Aber das ist gar kein Problem, denn du sollst Vertrauen gegenüber haben und nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Es geht nicht darum, dass du ein Naturgesetz intellektuell begreifst, sondern dass du das Vertrauen gegen Jesus ausdrückst, sagst, ich will daran glauben, ich will dir das Vertrauen schenken. Wir könnten das ähnlich sagen wie möglicherweise ein Mann zu seiner Frau. Da kannst du sagen, ich vertraue darauf, dass meine Frau mir treu ist oder mich liebt. Ja, bist du dir denn sicher? Kannst du das beweisen? Nee. Wie willst du das beweisen können? Kannst du in den Kopf deiner Frau oder deines Mannes reinschauen? Was weißt du, wenn du bei der Arbeitsstelle bist, was da deine Frau eigentlich macht? Hä? Oder bei deinem Mann, weißt du, was der bei der Arbeitsstelle irgendwo macht und was der denkt und was der tut? Wenn der dir einen Blumenstrauß mitbringt, vielleicht ist das ja nur, weil er gut Wetter machen will, sich vorher mit seiner Freundin getroffen hat, nicht? Oder vielleicht, weil er abends im Bett noch irgendetwas von dir will oder so. Hä? Dann schön freundlich noch ein paar Komplimente machen, alles nur hier berechnen. Hä? Ich meine nicht, dass ihr jetzt wirklich in Zweifel kommt, dann habt ihr nachher große Bedenken. Also tut das nicht. Ich will euch einfach bloß sagen, bei vielen dieser Dinge, die nehmen wir als äußerliche Kennzeichen dafür. Wir sagen, das sind Hinweise darauf, dass das wirklich so ist. Aber es sind nie im letzten Beweise. Du wirst nie einen Beweis dafür haben können. Du müsstest das Gehirn auseinanderschneiden, alles analysieren können und dann vielleicht. Aber dann ist der Mensch tot, ne? Dann hast du nichts mehr davon. Und da merken wir, wir brauchen Vertrauen. Oder wenn ihr ein Flugzeug steigt, habt ihr vorher das durchgesehen, welche Noten der gehabt hat bei seiner Flugprüfung? Oder ob der vielleicht gerade getrunken hat vorher? Wisst ihr das? Das ist Vertrauen. Das ist nur Vertrauen, nicht? Was wir da haben. Ich meine, ich habe eine Zeit lang in Basel im Hotel gearbeitet. Da kam von einer Schweizer Fluggesellschaft, kam dort dann immer so regelmäßig die Crews am Abend dorthin. Und bei einem, die hat wenig Pilate gemacht, also mit der könnt ihr nicht mehr fliegen. Da ist mir aufgefallen, die sind abends, also der Flugkapitän, ist abends immer so 22, 23 Uhr gekommen. Dann ist er losgezogen, noch in die Kneipe. Als er zurückgekommen ist, so 2, 3 Uhr nachts, hat er die Fahne. Alkoholfahne, morgens um 6 Uhr wieder aufgestanden, er roch immer noch und direkt ins Flugzeug und wieder geflogen. Ja.
Ich meine, du weißt das nicht unbedingt, nicht? Du siehst ihn schön im Anzug, vielleicht noch ein bisschen, nicht, Parfum genommen und so, und das ist Vertrauen. Und hier steht eben auch, Glaube heißt Vertrauen. Das heißt, diese Frau hat Jesus vertraut, das ist das entscheidend Wichtige. Sie hat nicht das sich eingebildet, sondern sie hat vertraut, Jesus kann das. Ich bin bankrott, ich kann dort nicht weitermachen, aber Jesus kann das tun. Das ist dieses Vertrauen, was sie hat. Und dann lesen wir nämlich, dein Glaube hat dir geholfen. Dieses geholfen ist ein wiederum griechisches Wort, was heißt so viel wie gerettet, allerdings eine körperliche Heilung in erster Linie beinhaltet. Hier sehen wir auch, dass die Heilung ja erst einsetzt, als Jesus ihr das zuspricht. Das heißt, der Glaube ist auch kein Automatismus. Die war nicht zu dem Zeitpunkt schon gesund, sondern steht zur selbigen Stunde, als Jesus mit ihr gesprochen hat. Da ist die Heilung eingesetzt. Das heißt, sie glaubte, Jesus sieht das und aufgrund des Eingreifens Jesu, nicht aufgrund ihrer magischen Vorstellung, wurde sie dann geheilt. Und zur selben Stunde bedeutet nicht, dass jetzt langsam ging das vonstatten, sondern damals hatte man etwas mehr Zeit als bei uns. Da gab es keine Uhr mit Sekundenzeiger, sondern nur Sonnenuhren, Sanduhren und so weiter. Und da hat man, das würden wir heute ausdrücken, zur selben Minute oder noch in derselben Sekunde, zack, ist sie gesund geworden. Also das heißt nicht, dass es hier eine Nach- und Nachheilung gab, denn wir sehen ja danach, sie war gesund, die Leute sahen das, sie ging weg. Sie hat jetzt nicht gesagt, Jesus, ich spüre das noch gar nicht, weil der Blutfluss noch nicht aufgehört hat, sondern das war auch vorbei gewesen. Nun gibt es noch eine ganz interessante dritte Heilung ab Vers 27. Die werden wir jetzt aber im Blick auf die Frauenstunde nicht mehr bis zum Ende durchführen. Schaut sie euch trotzdem noch an. Die ist also auch sehr spannend, sehr interessant. Ich hätte euch noch einige interessante Sachen dafür zu sagen, aber leider darf ich jetzt nicht mehr. Und das Einzige, was ich euch jetzt hier nur noch sagen möchte, das ist sozusagen zum Abschluss dabei, ist, einen kurzen Hinweis nämlich auf uns. Was können wir jetzt davon lernen? Wie können wir damit umgehen? Das, was wir davon lernen können, ist, lesen wir auch direkt im Anschluss, da werden nämlich die Jünger berufen und auch ausgesandt, dass wir auch dazu aufgerufen sind, dass wir Menschen Heilung zusagen können, geben können. Wir lesen die Gabe der Krankenheilung. Wir sehen aus dem Jakobusbrief, wir sehen das Vorbild der Jünger in der Apostelgeschichte, dass wir durchaus Jesus darum bitten sollen, wenn wir krank sind, uns zuerst an ihn zu wenden. Nicht zuerst irgendwelche eigenen Methoden durchzusetzen, sondern zuerst an Jesus wenden. Unseren Kindern tun wir das auch. So gestern kam unsere Tochter wiederum, da hatte sich irgendwie so am hier hinten so am Bein, hatte sich da sowas aufgeratscht gestern und in der Nacht, dann hat das irgendwie festgeklebt, da so am Bett ist morgens aufgestanden, musste jetzt also zur Schule heute Morgen, hat ihr das wehgetan und so. Und dann hat sie gleich gesagt, so Papa, lass uns jetzt dafür beten, dass das nicht mehr so wehtut. Weil für sie ist ziemlich klar, egal was sie hat, ob Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder sonst etwas, zuerst beten wir dafür. Und in vielen Fällen hilft das. Und in vielen Fällen sind die Schmerzen vorbei, Bauchschmerzen gehen vorbei, Kopfschmerzen gehen vorbei. Auch heute, jetzt als wir dann schließlich am Bus waren, ich sie da zum Bus gebracht habe, konnte sie einigermaßen wieder gehen. Und also ich denke, dieses Vertrauen einfach in Gott zu haben, dass eben auch bei solchen körperlichen Sachen Gott eingreifen kann und nicht nur rein theoretisch im Alten Testament oder hier zur Zeit Jesu, sondern auch heute das noch tun kann. Es ist die Frage, auf wen vertrauen wir? Hier steht ja, dein Glaube hat dir geholfen, sondern vertrau auf Jesus. Wenn du Jesus nicht darum bittest, wenn du nicht ihm auch das Vertrauen aussprichst, ja, dann wird er das auch nicht tun. Denn wir sehen, Jesus heilt immer bloß dann, wenn Menschen auf ihn zukommen und ihn darum bitten. Er weiß ja, dass wir krank sind. Aber vielfach, er will warten, bis wir zu ihm kommen und ihm das sagen. Ihr seht keine Heilung, die es gibt, wo nicht die Kranken vorher gesagt haben. Also bitte mach uns gesund. Beziehungsweise die Angehörigen, wie hier bei dem toten Mädchen. Das konnte das ja nicht mehr. Aber immer nur auf direkte Bitte von einer Person. Wir müssen sozusagen unser Vertrauen nicht auf den Staat, auf die Versicherung, auf die Ärzte, auf unsere Erlebnisse, Versicherungen oder was weiß ich legen. Sondern wir müssen erstmal sagen, wir sind am Ende, wie dieser Pharisäer. Wir haben alles probiert, das geht gar nicht. Oder vielleicht bevor wir es probiert haben. Und dann zuerst unser Vertrauen auf Gott auszusprechen. Darüber hinaus sehen wir auch, dass Jesus meistens in der Gegenwart handelt, also nicht in Fernbehandlung, sagen, jetzt heile ich mal alle in Israel. Hätte er auch sagen können, zack, auf einmal alle in Israel gesund, sondern die Leute sollen direkt zu ihm kommen, sich ihm zuwenden. So auch wir sollten wir daran denken, dass Heilung nicht durch eine Ekstase, durch Aufputschen oder durch irgendwelche Zaubersprüche geschieht, sondern relativ cool ist das Ganze hier, wie Jesus das macht. Nicht? Einfach können wir uns vorstellen, nicht? Er kommt da hier und ja, steh auf und das läuft. Also wir sollten da etwas skeptisch sein bei Leuten, die sich selbst in den Mittelpunkt spielen und dann irgendwie ein großes Theater davon machen. Und wenn wir, das sind wir jetzt nun ganz am Ende, nicht bei der Frage der Wunder sind, dann müssen wir sagen, Wunder sind häufig auch eine Frage des Paradigmas, so würden Erkenntnistheoretiker das sagen. Das ist nämlich die Frage, erkenne ich das Wunder überhaupt als Wunder oder erkläre ich es weg? Beispielsweise im Frühjahr in der Bibelschule, wir hatten dann eine Zeit lang so 50, 60, 70.000 Mark Schulden gehabt in der Bank. Dann hatten wir natürlich gebetet regelmäßig als Mitarbeiter auch und dann plötzlich hatten wir das Geld bekommen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, das ist ja von Leuten überwiesen worden, das ist ja nicht vom Himmel geregnet, also ganz rein irdisch. Ja, aber jetzt wäre die Frage, warum gerade zu diesem Zeitpunkt, ohne dass wir wahnsinnig vielen Leuten was erzählt haben davon. Da muss man sagen, das ist natürlich, Gott gebraucht häufig irdische, innerweltliche Sachen, um uns Wunder zu machen. Ich meine, nehme ich ein Beispiel, wenn ich hier, du siehst mir jetzt gegenüber, bist dir ganz freundlich, jetzt komme ich auf dich zu und nehme meine Faust und würde dich jetzt hier direkt ins Gesicht hauen. Dann würdest du jetzt fragen, ja, warum tust du das? Dann sage ich einfach, rein physikalisch berechnet, das ist die Beschleunigung von der Masse meiner Faust, was weiß ich hier, 300 Gramm vielleicht, Beschleunigung so und so, dann ist der Impuls, der auf deine Nase auftritt, so und so, das führt zu einer Verformung und so weiter. Alles ganz genau physikalisch erklärt, total erklärt. Aber das, was du eigentlich wissen willst, ist, ja, warum tue ich das denn? Wo steckt der Impuls dahinter? Und das ist das Entscheidende beim Handeln Gottes. Gott benutzt manchmal innerweltliche Möglichkeiten, aber es ist ja entscheidend, warum passiert das denn gerade so, nicht nur was passiert. So wie habe ich neulich ein Buch über Liebe gelesen, da wurde gesagt, erklärt ganz genau, warum wir uns verlieben. Also wenn ihr jetzt eure Frau anschaut oder einen Mann, dann wird er genau gesagt, dann sind diese chemischen Substanzen, also diese Hormone werden dann ausgeschüttet, genau bei diesem und jenem, und da wurde alles erklärt. Stellt euch vor, nichts, gar nicht, ihr habt eure Frau nicht ausgesucht, weil ihr euch sie liebt, sondern nur wegen ein paar Chemikalien im Gehirn, nicht? Und da merkt man natürlich, Gott benutzt die Chemikalien, aber eigentlich steht da viel mehr dahinter. So, und das war jetzt nun wirklich der Abschluss. Ich meine, das Buch kann ich euch auch mal geben, aber es ist dann, ja. Aber das, was wir jetzt tun wollen, und zwar in aller Kürze, und dann ist Lili dort hinten schon, der ich jetzt nachher nicht begegnen darf, nicht? So, ich gehe dann schnell weg hier vorne raus. Nein, aber das, was wir tun wollen, ehe Lili hier nach vorne kommt, ist, dass wir uns gerade kurz in so Gruppen von 2, 3, 4 Leuten zusammenstellen und wollen nämlich das praktizieren, was wir hier gerade gehört haben. Wir wollen beten für Leute, die krank sind oder uns selbst, wenn wir krank sind, und dann Gott da das Vertrauen ausdrücken und macht dann einfach Schluss, wenn ihr füreinander gebetet habt. Damit ist die Stunde dann auch beendet. Lasst uns gerade so, wie wir stehen, ein bisschen zusammenstellen, austauschen. Wenn ihr Probleme mit Gesundheit habt, Jesus das Vertrauen ausdrücken, ihn darum bitten oder Leute aus eurem Bekanntenkreis und eurer Gemeinde. Okay.